Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik.
Hallo.
Und Michael Mumm. Er ist Baubiologe und kommt aus Hamburg.
Hallo.
Das Thema der heutigen Sendung ist die Baubiologie, Elektrosmog und Schwingung. Vorher aber noch etwas über Entdecke und über Mobilfunkunternehmen. Entdecke ist ein Internetportal in die Welt der besonderen, inhabergeführten kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Entdecke-Philosophie besteht darin, das hergestellte Produkt zusammen mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin vorzustellen. Unsere Wirtschaft wird dominiert von Konzernen, Banken und Politikern, die alle zusammen immer mehr Geld verdienen möchten, egal was unendliches Wirtschaftswachstum anrichtet. Wenn allerdings alle Produkte oder Dienstleistungen so hergestellt würden, dass sie Mensch, Umwelt und Natur unterstützen, diente die Wirtschaft den Menschen und nicht die Menschen dem Kapital. Wenn wir also nach wirklichen Ideen, Alternativen und auch produktiven und bewussten Menschen suchen, müssen wir uns umschauen und finden bei entdecke.net und auch hier bei Entdecke Radio Inspiration. Bleiben wir aber noch etwas beim Geld verdienen und nähern uns gleichzeitig unserem heutigen Thema. Es geht unter anderem um Elektrosmog durch Mobilfunkstrahlung. Die Mobilfunkindustrie hat sich zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Faktor entwickelt. Für 2016 werden weltweit Mobilfunkumsätze von insgesamt 1.240 Milliarden Dollar, also 1,24 Billionen, vorhergesagt. Bis zum Jahr 2020 könnte sich der Umsatz noch einmal um 11% steigern. Diese Zahlen kommen von Statista.com, eins der weltweit führenden Statistikportale. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass die Mobilfunkindustrie keine gesundheitlichen Probleme durch Mobilfunk feststellen kann. Allerdings sehen das die großen Rückversicherungsunternehmen etwas anders und halten sich sehr zurück, Handyhersteller und auch Mobilfunkunternehmen gegen gesundheitliche Risiken zu versichern. Die Swiss Re zum Beispiel, einer der weltgrößten Rückversicherer, warnt vor der Gefahr in der Broschüre unvorhersehbare Folgen elektromagnetischer Felder. Der Bericht ist von Juni 2013. Auch die Allianzversicherung hat ihr zu eine Meinung und sagte Folgendes.
Wir versichern schon lange keine Handyhersteller mehr gegen Elektrosmog-Risiken. Bei Mobilfunkbetreibern gäbe es eine Fall-zu-Fall-Betrachtung. Der Allianzsprecher begründet die Skepsis damit, dass die gesundheitlichen Konsequenzen der elektromagnetischen Strahlung nicht abschätzbar seien. Wenn sich irgendwann eine Gefährlichkeit nachweisen ließe, hätte das verheerende Wirkungen für die gesamte Versicherungsbranche. Die Allianz besitze keine eindeutigen oder exklusiven Studien über eine Gesundheitsgefährdung durch die Strahlen. Man gebe lediglich nach dem branchenweiten anerkannten Prinzip vor, dass unkalkulierbare Risiken nicht versicherbar seien.
Bei der HDI sieht es auch nicht anders aus.
So schließe auch der HDI, der zu den größten Branchenvertretern gehört, mittlerweile bei Mobilfunkfirmen die Elektrosmog-Risiken aus. Vom HDI gab es dazu keine Stellungnahme. Das schrieb die Süddeutsche Zeitung am 4.12.2008 in ihrem Artikel »Mögliche Gefahren durch Strahlung. Versicherer fürchten die Mobilfunkrisiken.«
Mit Mobilfunk lässt sich viel Geld verdienen. Es ist nichts Besonderes, dass wir es hier mit zwei Meinungen zu tun haben. Deshalb fragen wir heute mal jemanden, der sich damit auskennt. Bei mir zu Gast ist heute Michael Mumm aus Hamburg. Michael Mumm ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, Baubiologe, hochsensibel und elektrosensibel. Michael misst Elektrosmog und Erdstrahlen bei seinen Kunden zu Hause oder im Büro. Er gibt Seminare, hält Vorträge, macht Workshops und bietet offene Spaziergänge an, bei denen es um Strahlung geht. Ein beeindruckendes Portfolio, wie ich finde. Hallo ja. Michael, herzlich willkommen.
Hallo Marion.
Tasten wir uns mal langsam vor bei deinem breiten Portfolio und fangen mal mit der Baubiologie an. Was ist das eigentlich?
Die Baubiologie selbst beschäftigt sich mit den Umwelteinflüssen der Wohnumgebung. Das heißt, alles, was in der Wohnung verbaut worden ist an Baustoffen, an Materialien, dünstet in irgendeiner Form aus und hat Wirkung auf den Menschen. Und damit beschäftigt sich die Baubiologie im Großen und Ganzen. Elektrosmog gehört deswegen auch dazu, weil das quasi auch eine Ausdünstung ist, die da passiert. Die Strahlung wird ja auch durch die Luft geschickt und hat damit auch Einfluss auf den Organismus.
Du hast den Elektrosmog jetzt gerade schon angesprochen. Du sagst, du bist elektrosmog-sensibel. Wie hast du das rausgefunden?
Indem ich mich mal von Elektrosmog ferngehalten habe. Es ist auch die einzige Methode, das rauszufinden. Man kommt sonst nicht auf die Idee, weil wir keinen Sinn dafür haben. Ich war sozusagen mal für eine ganze Weile abstinent und bin dann wieder zurückgegangen in die Strahlung und dann war das sehr offensichtlich. Das geht dann fast von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, hatte ich dann plötzlich gemerkt, wie sensibel ich darauf reagiere. Auf Dinge, die vorher mein Alltag waren, wie beispielsweise WLAN, auch mein schnurloses Telefon, das war ja mein Alltag, auch mein Handy habe ich tagtäglich mehrfach benutzt. Ich war ja schließlich Vertriebler. Und das hatte mir so bewusst nichts gemacht, also ich habe zumindest nichts gemerkt. Als ich dann aber mal abstinent war eine Zeit und dann wieder zurückgekehrt bin und habe mein Handy wieder in die Hand genommen, dann war das sofort offensichtlich tatsächlich.
Ist das zufällig passiert, dass du kein Handy mit dir rumgetragen hast oder dass da keine Strahlung war? Weil an sich hat man ja kaum noch Möglichkeit, dieser Strahlung zu entkommen.
Ja, natürlich. Ich wusste ja damals auch nicht, was genau strahlt. Also ich kannte mich mit Technik sehr gut aus, gerade mit der modernen Kommunikationstechnik habe ich mich sehr früh beschäftigt. Wusste aber trotzdem nicht so richtig, wie diese Strahlung eigentlich arbeitet und was wie doll strahlt und in welcher Art und Weise. Und drüber gestolpert bin ich durch einen ganz anderen Zufall, woraufhin ich dann aber nachher Maßnahmen unternommen habe und bei mir zu Hause die Strahlung deutlich zu reduzieren, und zwar richtig deutlich. Und daher wusste ich ja, weil ich Messgeräte hatte dann, damit konnte ich es nachweisen, wusste ich denn, dass bei mir zu Hause nichts mehr ist oder so gut wie nichts mehr. Und wusste dann auch, wenn ich dann wieder irgendwo reinkam, durch das Messgerät eben hauptsächlich, okay, hier ist eine Belastung, und konnte dann auch einschätzen, welche Symptome plötzlich wieder zurückgekommen sind, die eigentlich schon wieder verschwunden waren.
Und das ganze Thema des Elektrosmogs, ist das jetzt auch ein Bestandteil der Baubiologie?
Also ist inzwischen ein sehr tiefer Bestandteil. Es gibt ja keine offizielle Ausbildung zum Baubiologen, also keine öffentlich geförderte. Gibt aber das Institut Neubeuren, was Baubiologen ausbildet, wo Elektrosmog auch ein sehr wesentlicher Bestandteil ist. Es gibt auch die Akademie Bau und Wohnen Gesundheit hier im Hamburger Raum, die ebenfalls das Gleiche macht. Und Elektrosmog ist inzwischen ein sehr großer Schwerpunkt geworden in allen Ausbildungen, weil das so massiv zugenommen hat.
Woher kommt denn der Elektrosmog so generell?
Meinst du jetzt von welchen Quellen, das heißt, wo Elektrosmog ausdünstet sozusagen?
Ja, fangen wir einfach mal an bei dem Umfeld zu Hause. Was kann da alles Elektrosmog verursachen?
Also erstmal muss man Elektrosmog mal definieren. Also Elektrosmog ist ja nicht eine Sache, sondern das ist eine Vielzahl von verschiedenen elektromagnetischen Feldern und Wellen, die auf uns einwirken und die alle verschiedene Quellen haben. Die sind nicht gleich. Also wir haben im Haushalt beispielsweise natürlich unseren Haushaltsstrom. Also unsere Elektroleitung, die wir liegen haben, die funktionieren ja mit 230 Volt Spannung. Diese Spannung an sich bildet ein elektrisches Feld. Da haben wir schon mal eine Art von Elektrosmog. Dieses elektrische Feld pulsiert mit einem 50 Hertz Rhythmus, wird also ständig die Polung geändert, ist nicht so wie in der Natur, wo alles in einer gleichen Form immer passiert, dann nennt man das Gleichstrom. Im Haushalt funktioniert das alles mit Wechselstrom, da polarisiert das ständig um. Und diese Kabel, die in der Wohnung überall liegen, und zwar nicht nur die, die wir sehen, sondern eben auch die in der Wand verlegt sind, die im Fußboden verlegt sind, die bilden alle ein elektrisches Feld, das so 1,5 bis 2 Meter ungefähr so rausragt aus diesem Kabel und ist eine Art von Elektrosmog, die uns durchaus beeinflusst, weil unser Nervensystem ja auch elektrisch arbeitet. Dann gibt es Magnetfelder beispielsweise. Die sind in unserem Haushaltsstrom, grundsätzlich bilden die gar kein Problem, weil der Strom ist so gering, dass das Magnetfeld auch ganz klein ist. Man muss das Kabel schon anfassen, um überhaupt was von dem Magnetfeld zu haben. Ansonsten hat man in ein paar Zentimeter Entfernung gar kein Magnetfeld mehr üblicherweise, weil 230 Volt einfach auch zu wenig Möglichkeiten bieten, um Hochstrom durchzujagen.
Woher kommen diese Magnetfelder?
Die entstehen im Haushalt erster Linie bei Trafos. Das heißt, überall, wo Strom transformiert wird, beim Ladegerät, vom Handy beispielsweise, bei einer Nachttischlampe oftmals ist im Fuß oder Schreibtischlampe ist im Fuß oft so ein Trafo. Wir kennen alle diese dicken Steckernetzteile. Das ist quasi der Trafo. Im Computer gibt es ein Trafo, in jedem Notebook gibt es ein Trafo. Und diese transformieren, kennt man beim Notebook, ist dieses Teil, was am Stecker dran ist, dieser Klotz, das ist der Trafo. Die bilden ein magnetisches Feld und dieses Feld ist aber in der Regel nach spätestens 50 Zentimetern irrelevant. Also biologisch betrachtet. Aber im Nahbereich ist das durchaus extrem. Und wenn man bei so einem Radiowecker beispielsweise in 10 Zentimeter Entfernung davor ist, hat das auch durchaus den Charakter einer Hochspannungsleitung, unter der man dann steht.
dann gibt's ja noch Festnetz, Mobiltelefon und WLAN und Router.
Genau, das ist nachher die Funkgeschichte. Die arbeitet völlig anders als diese elektrischen und magnetischen Felder. Da verschmelzen sozusagen elektrische und magnetische Felder und werden wie eine Gewehrkugel rausgeschossen aus dem Gerät. Und das geht eben auch durch Wände durch, überhaupt elektrische Felder, magnetische Felder, das geht alles durch Wände auch durch. Und da fängt das Problem meistens ja an. Und wenn ich so einen WLAN-Router beispielsweise habe, das weiß jeder, der mal sein Handy oder sein Notebook einschaltet und sieht, wie viel WLANs er dann hat, wie viel WLAN-Netze er dann sieht, dann sieht er quasi alle seine Nachbarn und denkt dann, da ist ja sonst was für WLAN-Strahlung, was oft gar nicht der Fall ist, denn das muss man sehr stark relativieren, das Ganze. Aber das geht durch alle Wohnungen durch und das weiß jeder, der sowas sich anguckt, so eine Netzübersicht, dass es eben durch alle Wände durchgeht im Endeffekt.
Wenn du beim Kunden bist, was machst du dann genau?
Ich gucke mir genau die Situation an. Das heißt, ich habe meinen Messkoffer dabei mit verschiedenen Messgeräten für die verschiedenen Felder. Das heißt, ich gucke mir natürlich in erster Linie den Schlafplatz der Leute an, weil sie da einfach die meiste Zeit verbringen und der Körper im Schlaf einfach am sensibelsten auf Umwelteinflüsse reagiert. Das kennt jeder, dass er im Schlaf auf auch nur die kleinste Lampe oftmals sehr empfindlich reagiert, auf das kleinste Geräusch oft empfindlich reagiert, was ihm tagsüber überhaupt nicht auffällt, dass es da ist. Aber im Schlaf stört es dann doch. Das gilt auch für elektromagnetische Felder jeder Art. Deswegen ist der Schlafplatz prinzipiell der wichtigste Ort, den wir uns angucken. Und da messe ich eben, welche Belastungen da vorliegen, durch Funkstrahlung, durch elektrische Felder, durch magnetische Felder. Und orte dann die Quellen. Das ist so die wichtigste Arbeit. Das heißt, wo ist die Ursache dieser elektromagnetischen Strahlung? Und dann gucken wir uns an, wie kriegen wir die weg? Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es, sie auszuschalten, sie zu reduzieren in irgendeiner Weise? Reduzieren ist oftmals durch Abschirmmaßnahmen. Wenn das durch Nachbarn oder Sendemasten verursacht ist beispielsweise, dann kann ich als Mieter oder Bewohner des Gebäudes ja kaum was machen. Ich kann den ja nicht hingehen und abschalten, sondern dann muss ich mit Abschirmmaßnahmen Vorlieb nehmen oder umziehen, das kann man auch machen. Aber ich muss halt dafür sorgen, dass meine Wohnung davon nicht getroffen wird. Und das gucken wir uns eben an, welche Möglichkeiten gibt das und vor allem sehr gezielt vorzugehen, in welche Richtung muss ich arbeiten.
Es gibt auch eine ganze Menge einfache Sachen und Tricks, die man im Grunde genommen anwenden kann, wenn man sich dessen bewusst ist, welche Geräte genau was strahlen und in welchem Umfeld ich jetzt vielleicht nachts nicht sein will oder an meinem Arbeitsplatz nicht sein will. Aber es ist nicht immer so kompliziert, wie man denkt.
Im Gegenteil, meistens ist es viel, viel einfacher. Also zumindest, jeder kann locker 80% seiner Strahlenbelastung, seiner täglichen Strahlenbelastung reduzieren, wenn er einfach nur mal weiß, was strahlt eigentlich wie und benutzt die Dinge einfach anders. Wenn wir das Handy zum Beispiel nehmen, jeder hat sein Handy in der Regel in der Tasche und alles ist an. Das ist ungefähr vergleichbar so, als wenn ich mein Auto, wenn ich das dann abstelle und parke, laufen lasse die ganze Zeit, weil ich könnte ja jederzeit reinspringen und losfahren. So lassen wir auch unser Handy ständig an. Das ist nicht besonders klug grundsätzlich, aber wir wollen halt immer dieses ständig erreichbar sein haben. Wenn man das aber anders benutzt und sagt, ich muss gar nicht immer erreichbar sein, sondern ich möchte das gerne selbst in der Hand haben, wann ich erreichbar bin, auch mit WhatsApp und Ähnlichem, dann kann ich eben dafür sorgen, dass nur bestimmte Strahlungsteile an sind, dieses Handys oder auch alle aus. Es gibt den Flugmodus, der schaltet die komplette Strahlung aus des Handys und trotzdem kann ich die Kamera noch benutzen, ich kann immer noch meine Musik hören, die da drauf ist, ich kann Fotos machen und alles, ich kann so viel machen, ich kann sogar mein Navi benutzen, ich habe ein Offline-Navi in meinem Handy, also ich kann mit meinem Handy navigieren, das führt mich überall hin, ohne dass es auch nur einen Funken Strahlung gibt von meinem Handy. Und wenn ich dann sage, ich muss aber telefonisch erreichbar sein, dann lasse ich den Flugmodus aus. So bin ich dann telefonisch erreichbar, schalte aber die mobilen Daten, also das Internet, was dann über die SIM-Karte auch läuft, das ist die UMTS oder LTE-Netz, das kann ich ja auch separat ausschalten, sodass ich telefonisch und per SMS erreichbar bin, aber das Internet ist ruhig, denn das strahlt am meisten.
Ist das denn messbarer Unterschied, wenn man an seinem Handy, das haben ja die meisten Leute, den mobilen Datentransfer an und auch noch die WLAN-Verbindung? Wenn man jetzt nur eins von beiden laufen lässt, reduziert das schon die Strahlung?
Der Hauptunterschied ist, dass die WLAN-Strahlung vom Handy in konstanter Leistung ausgesendet wird in der Regel. Das wird also nicht reguliert. Je nachdem, wie gut der Empfang ist, bei den mobilen Daten ist es anders. Da reguliert er, je nachdem, wie gut der Empfang ist, die Sendeleistung stark runter oder stark hoch.
Wenn du beim Kunden bist, dann machst du das auch ganz anschaulich. Du hast ein Gerät und du misst, wie es vorher ist. Und dann machst du irgendwas und misst dann, wie es anschließend ist.
Genau, also Vorher-Nachher-Vergleiche, das ist ganz wichtig. Auch für den Kunden sichtbar das zu machen, ist ganz wichtig, damit er sieht, okay, es bringt auch Erfolge. Er weiß also hinterher, wie war die Situation vorher, wie ist die Situation nachher. Das ist ganz wichtig, damit er auch einschätzen kann, wenn er dann nämlich irgendwann merkt, welche Symptome verschwinden oder wenn phasenweise wieder was auftaucht, damit er ein Gefühl dafür kriegt, woran könnte es liegen. Man muss sich dem ja annähern, was die Ursache dafür sein könnte, wo seine Probleme herkommen. Und wenn er dann aber weiß, wie strahlen die Dinge, dann kann er auch das Thema Strahlung durchaus mit in den Fokus nehmen und sagen, okay, ich bin ja dort und dort gewesen und da war meinetwegen direkt der Mobilfunkmast neben meinem Kopf oder da haben die Leute unglaublich viel mit Handy telefoniert oder ich stand direkt neben einem WLAN-Router und da habe ich die Symptome gekriegt und wenn ich zu Hause bin, ist es wieder weg. Dann kann er eine direkte Zuordnung machen. Ich habe das bei Kindern ganz häufig, also Kleinkinder vor allem, die reagieren sehr heftig. Denn oft habe ich Eltern, die dann sehr verzweifelt sind, weil das Kind nicht schlafen möchte. Das wird also jede Nacht nach spätestens 2 Stunden wach und wird dann ins Elternbett geholt und schreit eben auch sehr, ja, sehr ausgiebig. Und dann ist es ganz häufig so, wenn das Kinderbett wirklich stark durch elektrische, meistens durch Funkstrahlung dann stark belastet ist, und wir schirmen das ab oder schalten die Ursachen dafür ab und drosseln die Strahlung drastisch, dann ist das Kind von einer Nacht auf die andere ruhig.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Elektrosmog zu Hause umzugehen. Du misst das, man kann die Geräte dann nach und nach abstellen, man sieht auch, welchen Effekt das hat und jeder kann sich dann im Grunde selbst entscheiden, was brauche ich jetzt, was ist mir wichtig, was lasse ich an und was stelle ich ab. Jetzt ist es aber so, dass man das natürlich zu Hause gut reduzieren kann, aber was macht man, wenn der Funkmast direkt vorm Fenster steht oder wenn man auf Reisen ist und wenn man den Mast vielleicht nicht sieht, wenn man insgesamt keinen Einfluss hat auf das, was um einen rum ist, kann man da was tun?
Also grundsätzlich kann man sich ja mit dem Thema auseinandersetzen und sich darüber schlau machen, welche Geräte überhaupt ausstrahlen, damit man weiß, wie sie zu erkennen sind. Also wie man so einen Funkmast. Es gibt unglaublich viele Menschen, die wissen gar nicht, wie ein Sendemast aussieht, obwohl die auf jedem dritten Dach so ungefähr sind und haben sie bis heute noch nicht gesehen. Sie sind potthässlich und stehen auf unglaublich vielen Dächern und trotzdem gibt es viele Leute, die wissen nicht, wie so ein Ding aussieht. Das finde ich schon mal interessant. Man könnte mit sowas anfangen. Es gibt ganz viele WLAN-Hotspots. Da steht auch Hotspot drauf auf diesen neuen Telekom-Säulen. Das sind diese Telefonsäulen, die überall aufgebaut wurden, nachdem eigentlich alle Telefonzellen verschwunden waren. Da steht oben Hotspot drauf und die Leute wissen trotzdem nicht, dass da WLAN ausgestrahlt wird da oben. Obwohl sie vielleicht dann mit ihrem Notebook irgendwo in der Nähe sitzen und sich darüber freuen, dass da ein Telekom-Hotspot ist, aber sie wissen nicht, wo er ist. Sie wissen nicht, wie es aussieht. Also dieses Aussehen davon, wie sieht was aus, was strahlt? Wie sehen die Geräte eigentlich aus? Damit fängt es schon mal an, wenn man das weiß. Richtig hilfreich ist es natürlich, ein Messgerät dabei zu haben. Dann weiß man es tatsächlich, ob da jetzt viel oder wenig ist. Es gibt natürlich sehr aufwendige Messgeräte, die auch teilweise sehr fragile Antennen haben. Die sind nicht für den Alltagsgebrauch geeignet, aber es gibt durchaus kleine Handtaschenmessgeräte, die durchaus brauchbare Werte auch liefern und wo man sich orientieren kann, die so ein Indikator dafür sind, ist hier viel Strahlung, ist hier wenig Strahlung. Und sowas kann man in der Handtasche mitführen, mache ich auch ständig. Und wenn ich weiß, ich bin irgendwo längere Zeit, dann hole ich das Messgerät raus und gucke, ob es vielleicht einen besseren Platz gibt. Manchmal machen 2 Meter schon einen Riesenunterschied in der Strahlung.
Du sagst jetzt gerade das Stichwort, 2 Meter machen einen Riesenunterschied bei der Strahlung. Das heißt, wir wären dann jetzt bei der Reichweite. Wenn man dann durch die Gegend fährt, dann plötzlich sieht man ja überall Handymasten. Wenn man erstmal auf dieses Thema aufmerksam wurde und vielleicht feststellt, das tut mir nicht gut, dann stehen überall Masten rum und man sieht sie auch überall und man sieht überall Antennen auf dem Dach. Jetzt wollen wir auch keine große Panik verbreiten. Auf der einen Seite ist es wichtig, über diese Sache Bescheid zu wissen und bewusst zu sein, auch zu wissen, was man tun kann. Und nochmal zu diesem Thema Reichweite. So weit strahlen sie ja dann doch nicht, dass es für uns immer eine unmittelbare Gefahr ist, sondern die Reichweite ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Ein extrem wichtiges Thema bei der Strahlung. Denn man muss wissen, dass Strahlung in der Entfernung extrem abnimmt. Das ist so eine Exponentialkurve. Das heißt, im Nahbereich ist das sehr stark und geht man nur einen kleinen Schritt weg davon, fällt das wie so lawinenartig, fällt das drastisch in den Keller. Wenn ich so ein Handy nehme und halte das direkt ans Ohr, das Handy, dann habe ich durchaus mal Leistungswerte, die gehen in den Bereich von über 1 Million Mikrowatt. Das heißt, in so den Wattbereich. Wenn ich das aber auch nur 1 Meter von mir entfernt halte, habe ich davon nur noch so ungefähr ein paar tausend Mikrowatt. Also 1 Meter macht schon eine Reduzierung um fast 1 Million oftmals. Und das ist schon eine drastische Reduzierung auf kleiner Entfernung. So ein Sendemast geht durchaus weiter. Also im Bereich bis zu 400 Metern kann der immer relevant sein. Darüber hinaus ist das kann man nur noch Pech haben, wenn man im Hauptstrahl irgendwo ist. Dann hat er eine größere Reichweite. Ist man aber irgendwo in den Seitenkegeln des Sendemasten, dann ist man nach 400 Metern meistens schon in Sicherheit. Wobei man Sendemasten eigentlich gar nicht so verteufeln darf, denn ich würde sagen, maximal 5% der Bevölkerung sind von Sendemasten wirklich ernsthaft betroffen. Der Rest wohnt einfach viel zu günstig, als dass der Sendemast sich stark erreicht, also relevant stark zumindest.
Also es ist nicht der Sendemast, sondern es ist dann die Strahlung, die die Leute in ihrem Haus selbst verursachen mit ihren Geräten.
Das ist der größte Faktor, immer. Also ich habe wirklich, wie gesagt, 5% meiner Kunden sind es ungefähr, bei denen der Sendemast ein Problem ist. Und wenn das ein Problem ist, ist es meistens ein sehr großes. Aber bei all den anderen ist der Sendemast irrelevant, weil der da so gut wie gar nicht ankommt. Aber die eigenen Geräte im Haus sind ja auch kleine Sendemasten. Das heißt, das Schnurlostelefon ist meistens ein dauerstrahlender Sendemast. Das WLAN ist ein dauerstrahlender Sendemast. Mein eigenes Handy, mein Tablet-PC, mein Notebook ist ein eigener Sendemast. Und die von meinen Nachbarn, die Geräte auch alle. Demnächst werden dann auch noch der Backofen und die Mikrowelle und sogar der Dampfgarer werden demnächst auch Sendemasten sein, so wie jetzt auch unsere Stromzähler Sendemasten werden, unsere Heizkostenabrechner, das werden alles kleine Sendemasten sein.
Unsere Geschirrspülmaschine,
die auch die Waschmaschine, noch natürlich.
Kann man alles anschließen.
Das ist auch total wichtig, dass man in einer App alle Geräte unter Kontrolle hat oder die Geräte ein mit der App, weil man ja ständig seinen Fokus darauf richten muss.
Wenn man den Elektrosmog allerdings komplett ausschaltet, hat man eben auch keinen mobilen Empfang mehr und muss auf Kabel setzen. Da steht ja nicht jeder so drauf. Und es geht vielleicht auch nicht immer. Jetzt gibt es Anbieter, die verkaufen Geräte, kleine Aufkleber, Plättchen, Chips, alles Mögliche. Und man kann damit dann den Elektrosmog verringern. So ist das Angebot. Allerdings, wenn du mit deinem Messgerät in die Wohnung kommst, dann schlägt das immer noch so aus wie vorher. Das heißt also, mit so einem normalen Messgerät kann man das nicht messen. Funktionieren diese Plättchen denn und kann man irgendwas machen, um es zu messen?
Also ob diese Plättchen funktionieren oder nicht und wie sie funktionieren, das weiß oft der Hersteller selbst nicht so richtig, weil messtechnisch haben wir keine Verfahren, die Wirkungsweise nachzuweisen, direkt zumindest. Ob das eine Wirkung auf den Menschen hat in irgendeiner Form, das kann man ja durchaus indirekt messen, indem man bei Menschen eben Messungen vornimmt. Das kann man mit einer HRV-Messung machen, das ist eine Herzratenvariabilitätsmessung. Das kann man mit Hautwiderstandsmessungen machen. Man kann auch Bluttests machen, unter dem Dunkelfeldmikroskop sieht man auch, ob da was sich verändert im Blutbild. Es gibt schon indirekte Messverfahren, auch diverse Bioresonanzsysteme zeigen eine Veränderung an im Körper. Auch kinesiologische Tests zeigen eine Wirkung. Aber nur weil eine Wirkung da ist, muss das ja nicht immer bedeuten, dass es was Gutes oder Schlechtes, aber es zeigt, es ist eine Wirkung da in irgendeiner Form. Und da zeigen auch diese Dinge durchaus in den Tests, die Anbieter ja auch immer online präsentieren, dass es da irgendwie eine Wirkung gibt. Die Aussage, dass der Elektrosmog dadurch weniger wird oder es einen Schutz vor Elektrosmog gibt, die finde ich oftmals sehr fahrlässig, weil der Elektrosmog ist genauso da wie vorher auch. Da ändert sich gar nichts. Es mag sein, dass sich in der Wirkung was verändert, weil sich da irgendwie eine andere Schwingung mit aufkoppelt auf die Strahlung, die da ist. Aber das reduziert trotzdem den Lärm für die Zelle nicht. Also es kann eine Reaktion geben, ob die dauerhaft bleibt. Das müssen erstmal dauernde Tests zeigen. Das heißt, ein Test alleine sagt gar nichts aus. Wenn man einmal einen Test macht, dann zeigt er immer was an. Und mache ich 2 Stunden später denselben Test nochmal, kann er was völlig anderes anzeigen, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat in den 2 Stunden. Und ein guter Kinesiologe weiß das und testet deswegen nicht nur einmal, sondern öfter. Und was die Hersteller oft zeigen, ist halt dieses Einmalbild von einer perfekten Darstellung von irgendwas. Und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe viele Geräte und Aufkleber und sonst was getestet, weil mir die oft angeboten werden. Ich bin ja nun mal ein Sensibelchen und dann werden mir die oft in die Hand gedrückt und ich mache das auch oft und stelle manchmal fest, es hat eine Wirkung, durchaus. Meistens eben nicht auf den Elektrosmog, sondern eher auf mich. Hat mal eine Zeit lang, hat das mal eine ganz gute Wirkung und irgendwann ist es verpufft. Wobei die meisten Sachen überhaupt nicht spürbar irgendwas verändern. Aber es gibt durchaus mal Sachen auf dem Markt, die passen dann zu einem und beim anderen wiederum passen die überhaupt nicht.
Die Mobilfunkindustrie, wie vorhin schon erwähnt, die sieht ja jetzt nun überhaupt gar keine Gefahren bei dem Thema Elektrosmog. Wie gefährlich ist es denn? Kann man da was drüber sagen?
Also es gibt massenhaft Studien dazu. Es wird immer gern behauptet, es gibt keine Studie, die zeigt, dass es irgendwelche Effekte gibt. Tatsächlich gibt es hunderte von Studien. Nur unsere Verantwortlichen, die akzeptieren halt nicht die Ergebnisse dieser Studien. Das ist alles. Die behaupten dann irgendwie, dass es nicht relevant ist. Im schlimmsten Fall sagen die einfach, wir haben sie noch nicht gesichtet. Auch das kam schon vor. Aber es gibt genug Studien dazu, richtig viele sogar. Man kann das nachlesen unter mobilfunkstudien.org. Da werden ganz viele Studien zum Mobilfunkthema aufgelistet, die durchaus sehr starke Effekte zeigen. Und das wird auch oft gar nicht geleugnet mehr von offiziellen Stellen. Also, dass die Hirnströme sich verändern, wird gar nicht mehr geleugnet von offiziellen Ämtern. Die sagen halt nur, ja, verändert sich, aber ist nicht so schlimm. Also wenn meine Hirnströme sich verändern, dann mache ich mir Gedanken, weil dann habe ich ja Einfluss von außen und meine Gedanken werden sich auch verändern dadurch. Und mein Gehirn arbeitet dann ja anders. Aber laut deren Aussage ist das nicht schlimm. Es gibt keine Studie, die geprüft haben, ob das schlimm ist oder nicht, aber sie zeigen halt Veränderungen in den Hirnströmen, sobald ich mit dem Handy telefoniere. Das Blut verklumpt, das wissen wir auch. Es gibt diese Geldrollenbildung, wenn man mit dem Handy telefoniert. Auch das wird nicht mehr geleugnet, aber auch da wird einfach gesagt, ist ja nicht so schlimm, das löst sich ja nach 2-3 Stunden wieder auf. Ja, was mache ich mit Dauertelefonierern, die nicht mehr aufhören zu telefonieren und das Blut dann ständig verklumpt ist? Das interessiert dann aber keinen mehr. Und es gibt Zellveränderungen, DNA-Veränderungen, sogar DNA-Strangbrüche bei UMTS-Strahlung besonders stark. Auch das ist wissenschaftlich alles nachgewiesen. Gibt es massenhaft Studien zu, kann man nachlesen. Es gibt von der Bundesregierung auch das sogenannte EMF-Portal. Das ist sogar von der Telekom mitgefördert. Dort werden all diese Studien, unter anderem eben auch die, die ich gerade aufgezählt habe, die werden auch veröffentlicht dort, kommentarlos. Und da kann man nachlesen, dass es Studien gibt, die was machen. Und das wird sogar von denen veröffentlicht, obwohl sie gleichzeitig behaupten, es gibt es nicht.
Das EMF-Portal, der Herausgeber ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH, in Aachen. Ich finde das ganz interessant, dass von so einer öffentlichen Stelle tatsächlich so viele Studien gesammelt werden. Jetzt habe ich aber mal geguckt und da sind natürlich alle Studien drin. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, wer hat denn jetzt diese Studie in Auftrag gegeben? Denn die machen es jetzt den Leuten, die sich informieren wollen, nicht so einfach. Ich glaube, da sind, ich weiß nicht, 20.000 drin und da sind dann die drin, die sagen, alles kein Problem, sind aber auch die anderen drin. Das heißt also, der Verbraucher, ja, ist da auch wieder gefragt, ein bisschen genauer hinzugucken.
Das ist so. Also die haben ja eine Informationspflicht grundsätzlich. Selbst unsere Mobilfunkbetreiber haben ja irgendwie die Informationspflicht. Da kommen sie mit so einem Portal dann auch nach. Aber die werden ja einen Teufel tun, dem Leser das einfach zu machen, um das dann auch zu finden, was sie finden wollen. Dafür gibt es dann eben Organisationen wie beispielsweise Diagnose Funk, die solche Studien dann bündeln und sammeln und kategorisieren. Welche Symptome gibt das? Das machen die unter mobilfunkstudien.org. Da werden genau die gleichen Studien betrachtet, die dort im EMF-Portal sind, aber eben gefiltert dann. Und anders kann man es nicht. Also als kritischer Benutzer kriegt man das nicht auf Silbertablett serviert, vor allem nicht von den Anbietern, die nicht wollen, dass wir das finden.
Es ist nicht nur gefährlich, immer online zu sein, es ist ebenfalls nicht gut, offline zu sein. Warum das so ist, erklärt uns Tim Bensko. Er rettet die Welt mal kurz und liest seine 148 E-Mails. Viel Spaß bei Nur noch kurz die Welt retten. Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk.
Hallo.
Und Michael Mumm, er ist Baubiologe und kommt aus Hamburg.
Hallo.
Im ersten Teil haben wir über Baubiologie gesprochen, über Elektrosmog, wo er herkommt, über die Gefahren, was man tun kann und wo man Informationen bekommt. Es gibt einen Film, der heißt Thank You for Calling. Der läuft in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Und bei Thank You for Calling geht es um ernsthafte Hinweise auf mögliche Gesundheitsrisiken. Warum die Öffentlichkeit davon nichts weiß und wie die Risiken verschleiert werden. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, Michael, du hast so ein paar Ideen, worum es da geht in diesem Film.
Also es gibt auf YouTube auch schon ich nenne es mal eine Vorab-Doku davon. Ich glaube, die ist eine Dreiviertelstunde lang. Ist auf meiner Webseite, glaube ich, sogar verlinkt. Da wird eben auch schon gezeigt, wie Elektrosensible, die eben krank geworden sind, von einem Anwalt vertreten werden in den USA, der selber ein Studienleiter war, an einer großen Studie von Mobilfunkunternehmen gegründet, diese Studie. Und nachdem dann irgendwann gezeigt, also die Studie zeigte irgendwann Ergebnisse, die nicht so das dem entsprachen, was die Mobilfunkindustrie gerne wollte, sondern zeigte eben deutliche Effekte. Und dieser Dr. Carlo, das war der Studienleiter damals, der hat eben nicht wie die meisten anderen einfach mitgemacht und den Mund gehalten, sondern der ist eben an die Öffentlichkeit gegangen und ist nachher so weit gegangen, dass er Geschädigte sogar vertreten hat und vor Gericht dann als Zeuge aufgetreten ist. Und von diesem ganzen Prozess handelt so dieser Film so im Groben und zeigt in diesem Hintergrund, also in diesem Zusammenhang dann die ganzen Hintergründe, wie die Machenschaften, die Lobbyarbeit, die PR-Arbeit der Mobilfunkindustrie arbeitet. Denn das kriegen wir ja so bewusst nicht mit, sondern wir nehmen ja nur das, was wir so zukriegen, die ganzen Artikel, die geschrieben werden, die oft gar nicht von den Zeitungen geschrieben werden, sondern von den Mobilfunkfirmen selbst. Das sehen wir dann als Artikel, wobei das eigentlich ein PR-Artikel ist. Also ist Werbung im Grunde. Und ist aber so geschrieben, als ob er wissenschaftlich fundiert und alles Mögliche ist, ob er von allen Seiten recherchiert worden ist, ist er aber oft tatsächlich gar nicht.
Und jetzt hast du aber noch eine andere Komponente in deinem Portfolio. Und zwar, du gehst mit den Menschen raus in die Natur und du machst Erlebnisspaziergänge. Und wir sind jetzt mehr bei dem Thema Erdstrahlungen, die gibt's auch noch. Und der Michael geht durch die Parks und dabei geht es um sichtbare Spuren natürlicher Energien und auch um die Kraft verschiedener Plätze. Und diese Spaziergänge, die machst du in Hamburg, im Jenischpark, im Stadtpark, im Alstertal oder auch auf einem Friedhof. Erzähl uns doch mal was darüber.
Ja, das Thema Erdstrahlung ist eigentlich ja ein bisschen zu mir gekommen irgendwann mal, weil das ist gar nicht mein Thema ursprünglich. Ich bin Techniker von Haus aus und beschäftige mich eigentlich wenig mit diesen natürlichen Phänomenen, wobei mich schon von jeher immer Naturwissenschaft interessiert hat. Aber Erdstrahlung, sowas wie Wasseradern und Routengänger, das war für mich etwas, wo ich vorher umgeschaltet habe, wenn das im Fernsehen mal lief, hat mich jetzt nicht so interessiert. Aber das war im Teil meiner Ausbildung, als ich mich in Sachen Elektrosmog weitergebildet habe, war der Teil Routengehen auch ein Teil der Ausbildung und ich habe ihn halt mitgemacht, weil ich ja von Natur aus neugierig bin und mal gucken wollte, was diese Dinger so machen. Und das hat mich dann am Ende so fasziniert, dass ich dabei geblieben bin und heute diese Spaziergänge sogar anbiete, um den Leuten zu zeigen, das, was ja immer so schön verleugnet wird, ist da tatsächlich. Man muss nur die Augen aufmachen und es sehen. Denn es gibt so viele Spuren. Man muss eben auf diese Muster achten. Man muss nicht nur an einem Merkmal irgendwas festmachen, weil das kann immer alles tausend Ursachen haben, sondern man muss sich die Muster angucken, die in der Natur da sind. Und das kann man mit dem Bewuchs draußen eben ganz gut machen. Dass man wirklich mal so erahnt, okay, warum ist der eine Baum so verdreht und der andere daneben ist schnurgerade? Aber in einer bestimmten Reihenfolge so ist ein anderer Baum auch genauso artig verdreht. Und wenn ich noch ein Stück weiter gehe, auch, aber links und rechts herum um die Bäume ist alles gleich. Die sind alle schnurgerade, kerngesund. Warum ist auf dieser einen Linie genau überall dieser Fuchs zu sehen? Und an solchen Merkmalen muss man sich einfach mal orientieren und dann erkennt man plötzlich große Muster. Und wenn man dann auch noch ein bisschen sensibel ist, erkennt man auch die Unterschiede in der Kraft dieser Plätze jeweils. Man fühlt sich da einfach anders.
Wenn du jetzt zu Hause bei jemandem bist und du misst, dass es da Erdstrahlung gibt oder dass da eine Wasserader ist, was macht man dann damit, wenn man das weiß, dass das da ist?
Das Gute an Erdstrahlung ist ja, dass sie doch relativ konstant an den Orten ist und auch in ihrer Wirkungsweise relativ konstant. Man kann sich ganz gut darauf verlassen, dass es auch noch in 10 Jahren so ist. Und von daher kann man das ja auch nutzen. Wenn ich jetzt weiß, in meinem jetzigen Bett ist die Situation vielleicht nicht so schön und vielleicht hat die Person sogar krank gemacht, die dort schläft, dann gibt es eben nur die Möglichkeit, entweder auszuweichen, das heißt den Schlafplatz zu verlassen und woanders zu schlafen, wo die Situation besser ist, oder zu versuchen, diese Energien zu beeinflussen in irgendeiner Form.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, da geht es um Grenzwerte. Es gibt immer so viele Grenzwerte für alles Mögliche. Meistens ist es so, wenn dann diese Grenzwerte aus irgendwelchen Gründen überschritten werden, was ja in der Natur und Umwelt doch inzwischen sehr häufig vorkommt, dann werden die Grenzwerte erhöht. Und gibt es das Phänomen auch beim Elektrosmog, werden da auch die Grenzwerte erhöht, wenn wir gerade mal wieder drüber schießen?
Normalerweise gab es das jetzt seit Jahrzehnten gar nicht. Die Grenzwerte wurden von Anfang an so hoch angesetzt, dass wir nicht in die Bredouille kommen können, darüber zu gehen. Die sind auch ganz lustig gemessen worden mal. Also die Festlegung dieser Grenzwerte ist wirklich kurios. Und trotzdem gelten sie für uns offiziell als Gesundheitsmaßstab, obwohl die mit Gesundheit gar nichts zu tun haben. Die sind aber auch seitdem nicht wieder gesenkt worden, diese Grenzwerte. Es gibt aber Länder, da sind die Grenzwerte niedriger angesetzt worden. wie beispielsweise in der Schweiz. Da waren die nur, ich glaube, ein Hundertstel von unseren Grenzwerten. Und die sind jetzt gerade in ihrem Bundesrat dabei und haben die Grenzwerte erhöht. Also es gibt dieses Phänomen in einigen Orten, wo die Grenzwerte niedriger waren. Die begründen das damit, dass andere Länder ja auch höhere Grenzwerte haben und dass es denen ja auch nicht schadet. Und schon sind die Grenzwerte dort wieder oben.
Aber bei uns war es historisch so, dass die Grenzwerte so hoch angenommen wurden, dass wir die gar nicht erreichen.
Wir gehen ja, wenn wir Grenzwerte ansetzen, erstmal nach technischer Machbarkeit. Das heißt, wir wollen Versicherungsrisiken ausschließen. Und deswegen setzen wir Grenzwerte hauptsächlich, nicht für den Menschen grundsätzlich erstmal, sondern für Unternehmen. Weil die müssen ja Produkte produzieren und müssen sich an Vorgaben halten. Und wenn sie diese Vorgaben dann nicht einhalten, dann muss man sie gerichtlich irgendwie belangen können. Und die Grenzwerte wurden ja auch nicht von unserer Regierung festgesetzt, sondern die wurden von einem privaten Verein in München festgesetzt, von Wissenschaftlern, die aus der Industrie kommen. Und die haben dann einfach geguckt, weil es gab ja schon jahrzehntelange Studien zu diesem Thema, ab wann diese Grenzwerte oder ab wann bei welchen Werten wir überhaupt irgendwie was nachweisen können, in welcher Form. Und dann sind die hingegangen und haben sich einfach das Phänomen der Wärme genommen und haben gesagt, Mikrowelle kennt ja jeder, die macht was warm, also ist Wärme schädlich. Und haben dann so ein Elektrolyt genommen, das so ein bisschen unsere Gehirnmasse nachbilden soll. Und haben die dann beschallt mit Handystrahlung und haben geguckt, ab wann steigt die Temperatur dann um ein halbes Grad. Und wenn das innerhalb von einer halben Stunde nicht mehr als ein halbes Grad ansteigt, dann ist alles in Ordnung. Auf gut Deutsch heißt das übersetzt, alles was warm macht, macht krank und alles was nicht warm macht, macht nichts.
Diese Festlegung der Grenzwerte, das ist schon ziemlich lange her, oder?
Also das war Anfang der 90er Jahre. 92 fing ja unser D-Netz an hier in Deutschland und davor hatten sie die Grenzwerte festgesetzt.
Und da war man sich auch schon ziemlich klar darüber, wie viel Strahlung man hat und was man vertragen kann.
Das kennen wir schon seit Beginn der Radartechnik im Grunde. Wissen wir schon so viel über Strahlung. Im Kalten Krieg wurde unglaublich viel geforscht. Gerade aus Russland kamen unglaublich viele Studien nach der Wende, die veröffentlicht worden sind. Und da wissen wir eine ganze Menge über die Effekte der Strahlung. Und auch unsere Unternehmen und die Regierung, die wissen grundsätzlich darüber Bescheid. Aber es gibt halt viele Interessensverbände, die das nicht wollen. Aber es ist so, dass wir schon seit Jahrzehnten, also seit Anfang der 30er Jahre schon wissen, wie Strahlung wirkt auf den Menschen.
Eine brennende Frage an den Michael. Und zwar geht es da um Mikrowellen, die sich in unsere Küchen eingeschlichen haben, die ja auch bis heute nicht wirklich eine Gefahr darstellen, jedenfalls für die meisten, die eine Mikrowelle verwenden.
Bei einer Mikrowelle ist es ja so, die ist ja schon uralt, das wissen wenige Leute. Wir glauben immer, die gibt es erst seit irgendwie der 80er oder 90er Jahre. Aber die wurde tatsächlich noch in der Nazi-Zeit entwickelt und wurde auch vom deutschen Militär damals eingesetzt und nach relativ kurzer Zeit gleich wieder abgeschafft, weil die Soldaten dann Mangelerscheinungen gezeigt haben, wenn sie das Mikrowellenessen denn dauerhaft gegessen haben und dann eben nicht mehr leistungsfähig waren und häufiger krank wurden. Die Technik wurde trotzdem nach dem Krieg mitgenommen von den Kriegsgewinnern am Ende. In Russland haben sie dann genauso fürs Militär benutzt wie die Deutschen dann auch und haben sie dann sogar verboten gesetzlich, nachdem sie die gleichen Feststellungen gemacht haben. Die Leute sind öfter krank, weniger leistungsfähig, haben Mangelerscheinungen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die heute noch verboten ist. Ich glaube, die ist sogar heute noch in Russland verboten. Und die Amerikaner haben sich natürlich weniger im Kopf gemacht. Die haben die dann verbreitet und Kapitalismus sei Dank haben wir sie alle in der Küche. Und ist natürlich auch harmlos, weil wir sind ja keine Soldaten.
Aber du hast jetzt vom Essen gesprochen und die Auswirkungen der Mikrowelle auf das Essen, was dem Essen ja Wasser entzieht. Aber es ist ja nicht nur das Essen, sondern ist ja auch die Strahlung, die da rauskommt, wenn man davor steht.
Also man sollte schon vermeiden, direkt vor dieser Mikrowelle zu stehen. Also dieses Guckfenster lädt ihr dazu ein, ständig dazu gucken, wie die Tasse sich dreht oder das Essen sich dreht da drin. Ich habe das tatsächlich früher auch sehr häufig gemacht, weil ich das auch faszinierend fand und auch nicht abwarten konnte, dass mein Becher Kakao endlich warm wurde. Und guckte dem halt dabei zu, das dreht sich so schön beruhigend. Dass es tatsächlich schädlich für die Augen vor allem ist, das ist sogar mittlerweile bestreitet kaum noch einer, wenn man direkt davor ist. Denn dieser Irrglaube, dass das sei ein faradäischer Käfig und da kommt keine Strahlung raus, kann jeder selber überprüfen, indem er sein eigenes Handy mal eingeschaltet reinlegt und das mit einem anderen Telefon einfach mal anruft. Wäre das ein faradäischer Käfig, könnte dieses Telefon nicht klingeln. Tut es aber in den meisten Fällen. Also kommt da genug Strahlung rein und auch wieder raus, um sogar ein Gespräch zu führen mit diesem Handy. Also das ist kein faradäischer Käfig. Es kommt nicht die geballte Strahlung da raus, die da produziert wird, aber es kommt eine ganze Menge raus. Und das geht auch durch mehrere Räume durch.
Aber die Mikrowelle ist doch auch sowas wie Handystrahlung, nur stärker. Ich glaube, das weiß auch keiner, weil jeder glaubt doch, eine Mikrowelle ist was anderes als WLAN oder was da so an Elektrosmog auf uns zukommt. Da ist aber gar kein wirklicher Unterschied. Stimmt das?
Also der Unterschied ist hauptsächlich in der Leistung und in der Taktung des Ganzen. Die reine Wellenfrequenz, die da ausgesendet, diese Mikrowelle. Mikrowelle heißt ja nichts einfach. Das ist einfach eine Bezeichnung für einen Wellenbereich einer bestimmten Wellenlänge. Und genau den gleichen Wellenbereich nutzen wir eben auch mit Handys, mit WLAN. Gerade WLAN beispielsweise nutzt genau die gleiche Frequenz wie die Mikrowelle. Die Mikrowelle arbeitet nämlich auf 2,4 Gigahertz und das macht das WLAN auch und Bluetooth auch. Das ist genau derselbe Frequenzbereich. Also auch WLAN und Bluetooth ist Mikrowelle, auch Mobilfunkstrahlung ist Mikrowellenstrahlung. Sie arbeiten in sich ein kleines bisschen anders und sind deutlich leistungsschwächer als die Mikrowelle selbst. Aber der Grund, warum die Mikrowelle gerade auf dieser Frequenz arbeitet, ist, weil dort ein relativ naher Resonanzbereich zum Wasser ist. Denn die Mikrowelle bringt hauptsächlich das Wasser in Schwingung, was in dem Essen ist und in den Trinkgefäßen. Und weil das eben ein relativ naher Resonanzbereich ist, ist der eben gewählt worden, weil er technisch leicht umzusetzen war. Dass natürlich unser Handy, auch unser Wasser im Körper, wir bestehen zu über 70% aus Wasser, genauso leicht zum Schwingen bringt, also leichter zum Schwingen bringt als andere Elemente im Körper, ist auch Fakt dann. Das wissen wir ja schon von der Mikrowelle. Und dass gerade das Wasser durch diese Mikrowellenstrahlung in Wallung gesetzt wird, hat ja auch wieder Folgen, weil das Wasser ist ja der größte Träger von allem, was wir in den Speisen haben. Und wenn ich die Ordnung, die das Wasser eigentlich hat, in Unordnung bringen, dann erklären sich auch eher die Mangelerscheinungen, weil rein messtechnisch sind aus Mikrowellenessen mehr Vitamine erhalten worden, als wenn ich auf dem Herd koche, ganz normal. Da sind also mehr Vitamine drin. Nur die Wirkung ist schwächer, weil das Wasser durcheinander gebracht worden ist, das ja der Träger dieser Vitamine ist.
Da habe ich das Phänomen der Induktionsfelder. Die gibt's jetzt überall, die gibt's bei unseren Freunden und die gibt's in Restaurants. Die sind auch super praktisch, die machen den Topf nicht mehr heiß und man verbrennt sich nicht und das Essen wird ratzfatz warm und den Wasserkocher, den man sonst zu Hause hatte, den braucht man auch nicht mehr. Aber irgendwie liebe ich doch meinen Gaskocher. Ich kann das nicht genau erklären. Gibt es überhaupt irgendwas zu Induktionsfeldern? Gibt es da Strahlung? Ist es bedenklich? Kann man darüber irgendwas erfahren?
Also rein wissenschaftlich betrachtet kenne ich keine einzige Studie, die da irgendwas untersucht hat, speziell zu Induktionsfeldern. Zu Magnetfeldern gibt es reichlich Studien, schon seit Jahrzehnten, die dann Hochspannungsleitungen untersucht haben, wo beispielsweise schwangere Frauen haben so einen Gurt umgekriegt, wo ein Messgerät integriert war in den Gurt, der um den Bauch geschnallt war. Und die haben über den ganzen Tagesverlauf dann die Belastung gemessen durch Magnetfelder. Und dort war beispielsweise ein Phänomen, dass wenn die in der Schwangerschaft eine erhöhte Belastung hatte, eine deutlich erhöhte Belastung durch Magnetfelder, dann hatten die Kinder hinterher ein dreifach erhöhtes Asthma-Risiko zum Beispiel. Also es gibt durchaus Effekte schon auf das Neugeborene und damit auch auf den Menschen, die durch Magnetfelder verursacht werden und die schon seit Jahrzehnten nachgewiesen sind. Was das Induktionsfeld an sich angeht, kenne ich keine einzige Studie, die sich speziell mal dieses Gerät angeguckt hat. Ich habe es schon häufig gemessen mit Magnetfeldmessgeräten. Und von daher kann ich sagen, dass bei Induktionsfeldern, da werden die Magnetfelder sehr stark ausgerichtet und versucht, in bestimmte Richtung eben zum Topf hin hauptsächlich zu bewegen. Das gelingt leider nicht besonders gut, sodass eben auch in andere Richtungen diese Magnetfelder geballt denn ausgesendet werden. So kann das sein, dass wenn ich vor dem Herd stehe, auch teilweise noch in 5-6 Meter Entfernung ein sehr stark erhöhtes Magnetfeld ist. Wenn ich mich aber nur 10 Zentimeter weiter nach links stelle, kann das sein, dass ich völlig raus bin dabei. So ein bisschen ähnlich wie bei Mobilfunkstrahlung, da passiert das Phänomen auch so.
Aber die Technik im Gegensatz zur Mikrowelle ist eine ganz andere. Die Mikrowelle, die kümmert sich um das Wasser und erhitzt das Wasser und dann die Flüssigkeit in dem Essen und dann wird's heiß. Und das Induktionsfeld macht was anderes. Die magnetische Strahlung hat nichts mit der Mikrowelle an sich zu tun. Ist ein anderes Konzept.
Ja und nein. Also beides hat ja magnetische Komponenten. Auch die Mikrowellenstrahlung hat eine Magnetkomponente. Bei dem Magnetfeld des Induktionsfelds wird eben nur mit Magneten gearbeitet. Wir wissen, dass Magnete alles bewegen in dieser Welt, wirklich alles. Der stärkste Magnet der Welt hat einen Frosch zum Schweben gebracht, weil eben alle Elemente auf Magnetfelder reagieren. Einige eben nur ein bisschen stärker, das kennen wir vom Eisen. Und andere wie Wasser zum Beispiel, glauben wir, das hat gar keinen Effekt. Tatsächlich hat es einen Effekt. Also auch Magnetfelder wirken auf Wasser, aber eben nur deutlich schwächer als auf Eisen zum Beispiel. Und so arbeitet eben das Magnetfeld nicht nur an dem Wasser, sondern an allen Elementen, die da drin sind, und bringt die eben zum Schwingen.
Jetzt haben wir auch noch eine andere Sache, die jetzt eingeführt werden soll oder vielleicht auch schon ist und ich bin mir da nicht sicher. Wir kennen das aus Amerika, da gibt es so ständig funkende Stromzähler, die immer irgendwas übertragen, wo ist jetzt der Stromverbrauch an die Energieversorger. Das soll, glaube ich, bei uns auch kommen. Wie weit haben wir das schon und wie weit sind wir da?
Wir haben das schon. Also jeder Haushalt, der mehr als 6000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, wird verpflichtet, solche Stromzähler einzubauen. Und die darunter haben so ein bisschen die Option, wobei der Mieter selbst keine Option hat, wenn der Vermieter sagt, selbst wenn die nur 2000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, du Mieter, ich möchte, dass du so ein Ding hast, dann muss der den selber anschaffen. Der Mieter muss den sogar bezahlen. Dann muss er den auch haben.
Und da kann man sich nicht gegen wehren?
Nö, ist ja gesetzlich durch.
Gut, weil die ganzen anderen funkenden Geräte, die ich so bei mir zu Hause habe, die kann ich ja an sich alle ausschalten.
Ja, die meisten kann man davon ausschalten. Beim Stromzähler muss man aber beachten, der ist in der Regel im Keller. Also da bin ich in meiner Wohnung in der Regel nicht von betroffen. Der betroffen ist, ist der, der direkt darüber wohnt. Also die Wohnung, die direkt über den Stromzählern ist und der hat einfach die Arschkarte dann. Der muss damit leben, dass alle Stromzähler, die da unten im Keller sind, dann funken und der hat eine ziemlich hohe Belastung dann häufig. Und die da drüber haben wahrscheinlich schon fast gar keine nennenswerte Belastung mehr, die im ersten oder zweiten Stock. Im ersten vielleicht noch ein bisschen, im zweiten wahrscheinlich gar nicht mehr.
Sollte man vielleicht sich überlegen, ob man in den ersten Stock zieht oder gucken, was unter einem ist.
Man muss bei Mobilfunkmasten beachten, die stehen oben und von Mobilfunkmasten sind die oberen Wohnungen betroffen. Also man kann sich aussuchen, ob man von Stromzählern getroffen werden möchte oder von Mobilfunkmasten.
Ja, genau, genau. Jetzt komme ich nochmal zum ganz praktischen Thema. Und zwar das Telefon. Das Festnetz, was wir zu Hause haben, kann ja schnurlos sein oder kann auch ein Kabel haben. Wenn das Festnetz schnurlos ist, funkt es ja wieder, hat man wieder Elektrosmog. Man kann da aber auch mit ganz einfacher Methode was machen, damit da weniger Strahlung rauskommt.
Es ist tatsächlich so, dass viele moderne Schnurlostelefone, die heißen ja immer DECT-Telefone, dass die fast alle Geräte mittlerweile einen Eco-Modus Plus oder Full-Eco-Modus oder Blue-Eco-Modus, die haben diesen Modus alle integriert und werden auf der Verpackung auch immer mit Strahlungsarmen beworben. Wenn man das Ding aber zu Hause anschließt, strahlt das immer mit voller Leistung. Es gibt mittlerweile kein Gerät mehr. Es gab mal einen Hersteller, der hat das andersrum hergestellt. Das heißt, der hat den eingeschaltet ab Werk und man musste ihn ausschalten, wenn man ihn nicht wollte, den Modus. Aber so ist das jetzt so, dass man jedes Gerät, was man anschließt, das strahlt einfach volle Leistung. Und das kann man aber umstellen. Im Menü des Telefons muss man sich einfach mal in der Bedienungsanleitung schlau machen. Da steht das ganz deutlich drin, wie man das macht. Einfach im Menü den Eco-Modus Plus oder Full-Eco-Modus einschalten. Denn der sorgt dafür, dass das Telefon immerhin nur noch dann strahlt, wenn man auch tatsächlich telefoniert und nicht im Rest der Zeit. Und man muss auch immer wieder unterscheiden. Das, was dauernd strahlt, ist nicht das Handgerät, das Mobilteil, was ich in der Hand habe und eventuell neben dem Nachttisch. Da muss man wenig Angst vor haben, es sei denn, ich telefoniere damit. Die Basisstation ist das, was dauernd strahlt.
Wie sieht's denn mit Babyfonen aus, wo wir schon mal beim Telefon sind?
Ja, Babyfonen sind auch so ein beliebtes Thema. Die arbeiten mit der gleichen Technik wie diese Schnurlostelefone, diese DECT-Technik. Die ist in der Übertragung oft sehr zuverlässig, strahlt aber mit gleicher Leistung wie so ein Telefon. Und das Ding steht dann direkt neben dem Kopf des Babys oftmals oder maximal vielleicht einen Meter entfernt. Und da ist die Strahlung schon so groß, dass sie durchaus die Blut-Hirn-Schranke des Kindes öffnet und noch viel mehr Schäden anrichtet. Und oftmals ist es bei den Geräten so, dass es auch noch eine Walkie-Talkie-Funktion gibt. Das heißt, das Empfangsgerät strahlt genauso, weil man damit ja im Zweifelsfall auch mal sprechen könnte, um das Baby zu beruhigen. Lustigerweise, wenn man so ein Babyfon hat, schreit das Baby auch öfter und dann hat das auch einen Grund, warum man ein Babyfon hat, weil das Kind ja öfter schreibt. Hätte man ein anderes Babyfon, würde das Kind nicht so häufig schreien und man würde sich überlegen, ob man überhaupt ein Babyfon braucht. Aber es ist halt so. Mittlerweile gibt es ja WLAN-Überwachungsgeräte. Es ist das gleiche Phänomen. Je mehr ich überwache, umso öfter schreit das Kind, weil diese Strahlung eben das Kind beeinflusst. Die Überwachung beeinflusst sozusagen das Kind und sorgt dafür, dass ich als Laie denn denke, die Überwachung muss auch geschehen, weil das Kind ja schreit. Tatsächlich schreit das Kind oftmals nur, weil es bestrahlt wird. Wenn man bei Babyfonen wissen möchte, welches Gerät weniger strahlt, nicht nach Stiftung Warentest gucken, weil die interessiert Strahlung überhaupt nicht, sondern nach Ökotest. Die testen auch Strahlung und die Testsieger dort sind nur oben, wenn sie analog strahlen mit herkömmlicher analoger Strahlung, die genauso super funktioniert wie die digitale Strahlung, aber deutlich schwächer ist und da kann man das Gerät sogar einen Meter neben dem Kind hinstellen, ohne dass es wirklich ernsthaft irgendwelche Strahlungsprobleme gibt bei dem Kind, weil die Strahlung dann so schwach ist, dass sie nichts macht. analoge Strahlung ist per se sowieso unschädlicher als digitale Strahlung.
Wir machen nochmal weiter mit der Reichweite von Telefon, WLAN-Strahlung. Und zwar ganz speziell geht es darum, was kommt von meinen unmittelbaren Nachbarn, denn die Reichweite ist ja tatsächlich sehr wichtig und darüber will uns Michael noch mal ein bisschen was sagen.
Ich hatte das am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, dass man ja in seinem Notebook oder Smartphone die WLAN seiner Nachbarn alle sieht, als Anzeige, welche Netze alle da sind. Und das verwechseln viele Leute dann auch mit einer heftigen Belastung, die oft gar nicht da ist. Dazu muss man einfach wissen, dass diese volle Empfangsanzeige, was denn so 4 oder 5 Balken meistens sind, die sagt nichts aus. Das ist überhaupt keine Aussagekraft über die Stärke der Strahlung, die da ankommt. Denn wenn ich volle Leistung angezeigt kriege, heißt das, dass ich mindestens 0,001 Mikrowatt pro Quadratmeter an Empfangsleistung habe, was extrem wenig ist, was sogar unterhalb dessen liegt, was wir wissenschaftlich bis jetzt an biologischen Effekten nachgewiesen haben. Aber trotzdem zeigt mein Gerät dann vollen Empfang an. Also für eine Datenübertragung reicht diese sehr, sehr schwache Leistung durchaus aus. Dieses Gerät kann aber auch ein paar hunderttausend Mikrowatt pro Quadratmeter ausstrahlen und er zeigt mir immer noch volle Balken an. Also ich sehe keinen Unterschied in meiner Balkenanzeige, ob das 0,001 oder 100.000 sind. Dieser WLAN soll eben nur anzeigen, ob ich bereit bin für eine Datenübertragung, ob das ausreicht dafür. Das hat ja mit biologischen Effekten nichts zu tun. Deswegen kann man sich daran nicht orientieren. Tatsächlich, wenn ich ein WLAN messe und auch ein Hotspot, der an der Straße steht, könnte ich als Elektrosensibler in ungefähr 10 Meter Reichweite mein Bett aufstellen und hätte wenig Probleme, weil die Strahlung dann schon so schwach ist, dass sie kaum noch relevant ist. Aber in 20 Meter Entfernung kann ich noch super surfen, da zeigt er mir immer noch vollen Empfang an in freier Sichtlinie. So ist das mit Nachbarn auch. Ich empfange zwar so gut wie alle meine Nachbarn in so einem Haus, aber nur der WLAN-Router oder das WLAN, was unmittelbar hinter meiner Wand ist, das heißt hinter der Wand, hinter dem Fußboden, hinter der Decke, also ein Raum weiter nur, das ist relevant. Oder eben im selben Raum, wenn es mein eigenes ist. Wenn das darüber hinausgeht, also im zweiten Raum daneben, ist das WLAN in der Regel schon so schwach, dass selbst Elektrosensible meistens kein Problem damit haben.
Und das ist ja auch das, was uns die Angst nimmt, wo wir dann auch vielleicht motiviert sind zu sagen, wir messen das jetzt mal, weil ich bin dieser ganzen Sache nicht total ausgeliefert, sondern ich kann was tun. Und die Reichweite ist auch nicht so extrem, dass ich überhaupt gar keine Möglichkeiten habe. Und wie du auch schon gesagt hast, die Funkmasten sind für den kleinsten Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt ein Problem. Kannst du mal deine Webseite verraten?
Meine Webseite ist www.strahlend-gesund.de.
Auf dieser Seite findet man auch jede Menge Informationen.
Mittlerweile schon. Also ursprünglich war es nicht meine Intention, meine Webseite so aufzubauen, dass es auch eine Informationsseite ist, weil davon gibt es massenhaft Seiten im Internet. Ich bin mehr der Pragmat und die Themen, die ich raufstelle, sind meistens pragmatische Themen, wie ich gerade erwähnt hatte, also was man im Alltag auch irgendwie umsetzen kann. Wissen, was man eigentlich haben könnte, weil ich die Geräte zu Hause habe, aber wo ich mich nie drüber schlau gemacht habe. Solche Themen sind immer die, die mich interessieren und die ich jetzt nach und nach schon seit einiger Zeit immer mal wieder auf die Webseite einstelle und versuche so aufzubereiten, dass man sie auch verstehen kann.
Wir haben heute das Thema Baubiologie, damit haben wir angefangen. Wir haben über Elektrosmog gesprochen, wo er herkommt, über die Gefahren, was man tun kann, dass man nicht einfach komplett aufgeschmissen ist, wenn Strahlung da ist, sondern es gibt viele einfache Möglichkeiten, die man verwenden kann und wo man tatsächlich was tun kann. Wir haben auch über Erdstrahlung gesprochen, über Spaziergänge in der Natur und wie die Natur auf Strahlung reagiert, über Grenzwerte, über Mikrowellen. Wir haben über den Film gesprochen, Thank You for Calling. Und ich glaube, wir haben mit Michael das alles ziemlich umfassend behandelt. Und ich bedanke mich erstmal sehr herzlich bei Bernhard. Vielen Dank für die Technik.
Ja, immer wieder gerne.
Und vielen Dank, Michael Mumm, dass du hier warst bei uns im Studio. Das war sehr interessant, sehr informativ. Wir haben alle viel gelernt. Du hast das toll für uns zusammengefasst. Und wir stehen da nicht komplett machtlos gegenüber, sondern wir können uns damit beschäftigen. Und den Elektrosmog zu reduzieren ist durchaus möglich. Vielen Dank, Michael.
Ebenfalls, vielen Dank.
Ich danke euch allen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.